Schön, und habe dieses Jahr schon 162 Theaterstücke gesehen.
Und ich bin auch dieses Jahr schon, gestern war es die 282.
Ich habe jetzt in dieser Spielzeit mehrere so Spektakel gesehen.
Mein Highlight habe ich bei den Wiener Festwochen gesehen.
Ich habe auch das Gefühl, dass man auch das Theater so hochhält als einen Ort, an dem man irgendwie diesen Diskurs führen kann, der so oft nicht geführt wird, wo man sich so oft bekriegt.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Mein Gott, schon wieder ein Jahr vorbei, Elena. Das wäre jetzt ein Einstieg, den wahrscheinlich alle wählen um diese Jahreszeit. Schon wieder ist das Jahr vorbei und was ist geblieben von diesem Theaterjahr, was ja auch insofern komisch ist, als dass das Theater ja in Spielzeiten funktioniert. Aber das hindert uns ja nicht daran, mal zurückzuschauen, was so los war dieses Jahr.
Ja, unbedingt. Das muss man doch alles mal sacken lassen. Und gerade in diesen Zeiten, wo die Kürzungen umgehen, haben wir uns gefragt, ist denn alles nur noch Düsternis oder gibt es hier auch Theaterleute, die Flagge hochhalten und sagen, jetzt erst recht, Zukunftsvision hier auf dieser Bühne? Das wird so ein bisschen unsere Leitfrage sein. Aber weil wir zwei ja vor allem in Berlin Theater gucken, Susanne, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die ganz schön viel unterwegs sind.
Genau. Also erstmal stellen wir uns selber vor. Ich bin nämlich Susanne Burkhardt und du bist,
wer bist du nochmal? Oh, ja, das hätte ich fast vergessen, das Jahr. Da raste so vorbei.
Elena, Philipp und ich, wir sprechen mit unseren Gästen, die durch die ganze Welt gereist sind, das stimmt nicht, durch den deutschsprachigen Theaterraum, Schweiz, Österreich, Deutschland. Warum können sie das? Weil sie in der Jury des Theatertreffens sind. Das sind also die Kritiker, die auch noch dafür bezahlt werden, dass sie reisen, wenn auch nicht üppig. Und jetzt wollen wir es nicht länger spannend machen. Also, bei uns sind heute Vincent Koch.
Hallo.
Hallo, Vincent.
Und Martin Thomas Pesel, hallo.
Hi.
Ja, also ihr seid die, die ständig in fremden Betten schlafen und Theater abseits der Metropolen auch seht. Du, Vincent, vor allem so im östlichen Raum Deutschlands.
Ja, genau. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und noch ein bisschen Brandenburg.
Und Martin, man wird es auch gleich hören, wenn du länger sprichst. Du bist viel in Wien unterwegs oder in der Umgebung dort.
Also ich lebe in Wien und mein Sichtungsgebiet ganz offiziell ist ganz Österreich.
Aber ihr fahrt ja trotzdem rum, denn wenn eine Kollegin ein Votum abgibt und sagt, ja, diese Inszenierung könnten wir vielleicht einladen zum Theatertreffen, dann müsst ihr ja auch nach Zürich und Hamburg und Leipzig.
Genau, wir sind zwar in unseren Sichtungsgebieten, die irgendwie so ein bisschen lose festgelegt sind, aber wir können auch noch in fremden Gefilden unterwegs sein und sind es auch hin und wieder und fahren dann eben mal nach Basel.
Oft auch freiwillig. Gar nicht, weil wir hingeschickt wurden, sondern weil es uns interessiert. Ja, das ist ein großes Privileg.
Das werden wir gleich noch genauer beleuchten. Erstmal wollen wir euch noch ein bisschen genauer vorstellen. Elena, würdest du den Vincent übernehmen?
Ja, natürlich sehr gerne, denn der Vincent ist zurzeit mein Nachtkritik-Kollege in der Redaktion. Du bist noch ganz schön jung, sag ich mal aus meiner Warte, 2001 in Dresden geboren, studierst derzeit noch Kultur- und Theaterwissenschaften sowie Germanistik an der Uni in Leipzig, bist aber schon langfreier Kulturjournalist und Kritiker, unter anderem für die Sächsische Zeitung und das Leipziger Lokalradio Mephisto. Du warst 2024 Autor beim Theatertreffen Blog und jetzt, schwupps, ein Jahr später bist du dort Juror und du bist seit Januar diesen Jahres, also genau dieses Jahr, das wir uns jetzt anschauen, in der Theatertreffen-Jury.
Hallo. Genau so ist es. Schön, und habe dieses Jahr schon, ich habe es gestern nochmal gezählt, 162 Theaterstücke gesehen. Martin kann mich da sicherlich schlagen, aber für mich ist es trotzdem ein absolutes Novum.
Wow, das ist aber auch wirklich viel. Das heißt, eigentlich jeden zweiten Tag im Theater.
Schon, fast. Ja, also so 3 bis 4 Mal die Woche auf jeden Fall.
Martin, wir haben uns 2018 kennengelernt. Da hast du schon für Nachtkritik geschrieben. Du hast gerade gesagt, du lebst in Wien, schreibst für den Falter und berichtest also schon seit vielen Jahren über das Theater. Und damals gab es von dir einen, damals noch Twitter-Post. Und da hast du geschrieben, dass du 258 Mal in damals 2018 im Theater warst und dass du dir vorgenommen hast, dass es im kommenden Jahr etwas weniger wird. Kannst du dich erinnern?
Ich kann mich erinnern. Ich kann mich an die genaue Zahl nicht mehr erinnern.
Ich habe es nachgeguckt.
Du hast es nachgeguckt.
258.
Und du hast mich daraufhin wie ein Kuriosum, dem man sich widmen muss, in die Rang 1 Sendung eingeladen, genau. Um mit mir über meine Theaterbesessenheit zu sprechen.
Genau. Und dann bist du auch noch Kritiker geworden beim Deutschlandfunk Kultur, berichtest regelmäßig für dieses Programm und schreibst ja auch für Nachtkritik.
Also für mich hat sich das ganz gut entwickelt.
Ja, ja.
Genau. Und ich bin auch dieses Jahr schon, gestern war es die 282. Also ich habe es nicht geschafft, weniger zu gehen.
282. Also ja, du hattest dir damals vorgenommen, weniger zu machen. Was ist dann passiert?
Naja, dann bin ich unter anderem in die Nestroy-Jury und in die Theatertreffen-Jury gekommen. Und dort ist man ja dazu angehalten, sich möglichst viel anzuschauen. Und diese Tätigkeit nehme ich sehr ernst.
Und wie
abgesehen
macht
davon macht es mir auch weiterhin Spaß. Also.
Wie macht man das? Ich meine, erstmal, ich erinnere mich immer an den Satz von Matthias Lilienthal, das Theater bewahrt mich davor, ein Privatleben haben zu müssen. Wie ist es bei dir? Ich meine, hast du noch ein Privatleben bei so viel Reisetätigkeit?
Ja, ich habe ein Privatleben. Ich habe auch eine Vereinbarung mit meiner Frau, dass wenn wir beide in der Stadt sind, ein gemeinsamer theaterfreier Abend pro Woche vorliegen muss. Also
wow,
es ist eine
viel, ne?
logistische Herausforderung, die mir aber ebenfalls sehr viel Spaß macht. Also ich versuche halt meine Reisen so zu planen, dass ich vielleicht auch mal zwei Vorstellungen am Tag mitnehmen kann, dass ich, wenn ich in Österreich unterwegs bin, abends oder nachts wieder zu Hause bin und dann tagsüber zu Hause verbringen kann. Privatleben und Berufsleben werden so schön gegeneinander ausbalanciert. Und ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne im Zug.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil, oder? Wisst ihr, wie lange ihr unterwegs seid im Zug? Also was schätzt ihr, wie viele Tage saßt ihr 2025 in der Deutschen Bahn oder wartend auf Bahnhöfen?
Boah, ich wollte das eigentlich 10, aber ich habe es dann irgendwann nicht mehr geschafft, weil es plötzlich so viel war. Ich kann nur so viel sagen, dass ich den Platin-Status erreicht habe. Das heißt also, die Stufe, die man erreicht, wenn man sehr viel unterwegs ist. Und das war für mich schon so ein kleines, also man sieht ja dann auch, wie viel Geld man für die Deutsche Bahn ausgegeben hat. Das ist schon eine ordentliche Menge. Ich kann es jetzt gar nicht beziffern, aber es sind schon sehr viele Zugstunden. Aber ich mag das auch irgendwie, die Landschaft so vorbeiziehen zu sehen und dann so ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen zu schlafen. Mach ich gern.
Die Bahn schenkt einem ja auch immer noch Zusatzzeit. Das ist das Tolle.
Genau.
Man kann immer noch arbeiten.
Ja, also die Deutsche Bahn zumindest.
Ja. Ich habe noch was vorbereitet. Also wir haben die letzten Jahresrückblicke ja immer gemeinsam Alkohol getrunken, wenn bestimmte Wörter, Tabuwörter gesagt wurden. Das kam bei einigen Hörerinnen und Hörern offenbar nicht so gut an. Deswegen machen wir dieses Jahr diesen Rückblick völlig alkoholfrei. Tut mir leid jetzt für die, die sich schon gefreut
okay.
haben.
Ja, ich muss auch anmerken, dass ihr uns das erst mitgeteilt habt, nachdem wir schon zugesagt haben.
Ja. Das stimmt allerdings. Wir sind trotzdem gekommen.
Wir können ja vielleicht, und das müssen wir hier jetzt aber nicht verraten, nach der Aufzeichnung noch was trinken. Aber jetzt bleibt das hier alles komplett clean. Aber wir haben trotzdem Tabuwörter, die verteile ich euch jetzt mal. Wenn ihr die aussprecht, dann müsst ihr halt dann was machen, das erkläre ich gleich. Diese Wörter heißen Kürzungen, Krise, Immersion, KI, Narrative und Resilienz. Begriffe im Theater, die unseres Erachtens manchmal ein bisschen zu oft vorkommen. Kürzung, Krise, Immersion, KI, Narrative und Resilienz. Das könnt ihr euch jetzt merken. Ich habe es auch aufgeschrieben auf den Zettel,
genau.
Damit ihr das euch nicht merken müsst.
Das ist Überschneidungen zum Vorjahr, glaube ich.
Bestimmt.
Ich wollte gerade sagen. Bestimmt.
Die
kennen wir
Kürzungen
doch.
Standen
ja.
da auch.
Sind ja immer noch da.
Die Kürzungen sind aber dieses Jahr noch mal ein bisschen massiver diskutiert worden, glaube ich. Mhm. Und was passiert jetzt, wenn ihr diese Worte sagt? Dann gibt es halt keinen Shot, sondern da gibt es, hier haben wir so ein Glas.
Ich raschel mal mit dem Glas.
Haben wir so Zettelchen gefaltet und das ist so ein bisschen wie bei Wahrheit oder Pflicht. Aber bei uns ist das jetzt Wahrheit ohne Pflicht. Das heißt, das sind Fragen, die dürft ihr dann eine ziehen, müsst ihr eine ziehen und dann sollt ihr die beantworten.
Das macht mich ja
alles klar.
Regelrecht neugierig.
Okay, also wir wollen aber jetzt auf die Tops und Flops als erstes des Jahres 2025 schauen. Das heißt, wir sind jetzt neugierig, was ihr mitgebracht habt aus dieser großen, reichen Theaterwelt. Also vielleicht wollt ihr beide erstmal nennen das Stück, was euch am stärksten in Erinnerung geblieben ist in diesem Jahr. Vincent.
Also ich würde sagen, bei mir ist es auf jeden Fall Fräulein Else von Leonie Böhm mit Julia Riedler. In der Hauptrolle ist auch ein Solostück, wo sie 90 Minuten allein auf der Bühne steht.
Und Julia Riedler ist auch Schauspielerin des Jahres geworden.
Ja, genau. Und sie hat auch gerade Nestroy gewonnen, also da hagelt es Preise. Ja, ich habe diesen Abend eher zufällig gesehen und dachte, ich gucke mir das mal an, weil mich irgendwie der Stoff interessiert hat. Und ich war dann sehr eingenommen von dieser Arbeit. Ich hatte erstmal eine total gute Zeit, weil es auch sehr unterhaltsamer Abend ist. Aber ich finde, dass der Abend sehr gut zeigt, wie man heutzutage so einen alten, vielleicht auch relativ verkommenes Stück, eben dieser alte Schnitzler-Text, wie man das in die Gegenwart überschreiben kann, indem man es erstmal radikal heutig anlegt. Also Julia Riedler streifte am Anfang durchs Publikum und stimmt sich so ein bisschen ein mit dem Publikum und macht so ein paar lockere Witzchen und irgendwann erzählt sie dann, was eigentlich vorgefallen ist und fängt plötzlich an, in dieser Schnitzler-Figur zu reden. Nämlich, dass ihr Vater sie per Expressbrief bittet, weil er hochverschuldet ist, Geld zu organisieren und das Geld sie soll sich von ihrem Onkel kriegen. Und der Onkel sagt, er macht das, er gibt ihr das Geld, aber er möchte sie dafür eine Viertelstunde nackt sehen. Und das natürlich, wenn man so will,
heutiger MeToo-Fall. Und sie übertragen das dann mit so ganz leichten Interaktionen, mit diesem sehr freien und präzisen Spiel von Julia Riedler in die Gegenwart, ohne an diesem Schnitzertext irgendwas zu machen. Also sie lesen es komplett heutig, verändern diesen Schnitzertext aber überhaupt gar nicht. Und wie Julia Riedler da 90 Minuten das Publikum so um den Finger wickelt und es auch in der Hand hat. Also es ist krass, dieses Haus ist rappelvoll im Volkstheater in Wien. Und sie schafft es da irgendwie, kleine Interaktionen von Leuten zu kommentieren. Sie spielt auch ganz viel mit dem Publikum. Man ist so sehr nah dran. Also ich hatte das lange nicht mehr im Theater, dass man so mitdenken muss und so Teil von diesem Geschehen ist, was da passiert.
Martin, das ist ja jetzt dein Gebiet, ne? Wien, das Volkstheater. Ja.
Er hat angefangen in der Jury und hat sich dann sozusagen gleich mein Gebiet gekrallt. Aber natürlich vollkommen zu Recht. Also ich stimme Vincent da durchaus zu. Es ist ein sehr besonderer Abend, wo natürlich als Wiener noch dazu kommt, dass dieser innere Monolog, diese Novelle Fräulein Else von Arthur Schnitzler bei uns sehr bekannt ist. Also die meisten Leute, die da reingehen, wissen grundsätzlich, was sie erwartet und sind trotzdem total überrascht von der Heutigkeit, die Julia Riedler da entfaltet. Von den Improvisationen, aber eben auch von der Entwicklung, die das Stück in diesem Fall nimmt, die natürlich auf einer gewissen Ebene vom Original abweicht, aber dann auch wiederum eigentlich gar nicht, nur dem Ganzen einen zeitgemäßeren, positiveren Drall gibt.
Aber sag Martin, ist das auch dein Favorit für dieses Jahr oder hast du noch ein anderes Highlight?
Mein Highlight habe ich bei den Wiener Festwochen gesehen. Es war ein 24 Stunden langer Abend mit dem Titel The Second Woman, der von zwei Australierinnen erdacht wurde, auch schon vor längerer Zeit, damals in Australien. Ein Format, das jetzt zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum gezeigt wurde und das eigentlich auch wie Fräulein Else Improvisationselemente zur Grundlage hat. Und das ist interessant, weil ich Improabende eigentlich überhaupt nicht mag. Aber dieses Konzept hat mich einfach wahnsinnig überzeugt. Es wurde 100-mal dieselbe Szene gespielt oder die gleiche Szene, muss man sagen, nach einem Skript. Die Schauspielerin Pia Hirzegger war auf der Bühne in einem transparenten Kubus, der so ein 70er-Jahre-Zimmer dargestellt hat und empfing dort in jeder Szene Männer-Sternchen. Also sich selbst als Männer identifizierende Personen, die vorher gecastet wurden. Also es waren ein paar mehr oder weniger bekannte Schauspieler dabei, einige Prominente, die man sozusagen für den Spannungs- oder den Glamour-Faktor noch dazugeholt hat, aber ansonsten einfach Laien, die Interesse hatten, da mitzuwirken, die nicht gewusst haben, was sie erwartet und die dann mit Pia Hirzegger diese Szene gespielt haben.
Was war denn die Ausschreibung? Wozu waren die gebeten?
Sie waren gebeten dazu, eine Beziehungsszene mit Pia Hirzegger zu spielen. Im Vorfeld wurde nicht genau gesagt, worum es ging, aber sie haben dann halt das Skript erhalten und da stand dann drinnen, sie kommen mit einer Tüte Takeout nach Hause oder halt zu ihr in den Raum und dann entspinnt sich so ein schwieriges Beziehungsgespräch, wo man davon ausgehen kann, dass es eher am Ende eines Konflikts stattfindet. Es wird getanzt, es wird getrunken, es wird gegessen. Also der Ausgangspunkt ist der Film Opening Night von John Cassavetes, wo die Figur von Gina Rowlands ein Stück mit dem Titel The Second Woman proben soll. Und da entsteht zwischen den beiden auch eine Improvisation und darauf bezieht sich das Ganze. Und das Spannende ist halt, man saß da drinnen, man wusste, Pia Hirzegger wird 24 Stunden auf der Bühne sein, immer mit nur ganz kurzen Pausen und man sieht diese Szene. Dann hat man natürlich nach 2, 3 Auftritten verstanden, wie grundsätzlich die Szene funktionieren soll.
Wie lang waren die Szenen so ungefähr?
8 Minuten okay. Eigentlich nur. Und dann musste aber aufgeräumt werden, weil dieses Takeout-Essen, das waren so Glasnudeln. Es gab aber einen Moment, in dem Pia Hirzegger offenbar angehalten war, den jeweiligen Mann irgendwie mit diesen Nudeln auf die eine oder andere Art zu bewerfen. Und die lagen dann da halt herum. Und so musste sie sauber machen eigentlich, bevor die nächste Person kam. Und in diesen Pausenmomenten hat man einfach im Publikum gemerkt, wie die Spannung steigt und wie so ein gewisser Zusammenhalt entsteht, weil man wissen will, wie es weitergeht. Man weiß, wie es weitergeht, aber so richtig weiß man es nicht.
Das 100-mal in Serie?
Das 100-mal in Serie von 18 Uhr bis 18 Uhr.
Und du warst die ganze Zeit wach?
Ich war nicht die ganze Zeit da, das muss ich gestehen. Ich bin zwischendurch zum Schlafen nach Hause gegangen, habe aber mehr als die Hälfte der Szenen gesehen und habe auch in der Nacht sehr schlecht geschlafen, weil ich mir gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier schlafe und die arme Pia Hirzegger steht auf der Bühne und arbeitet und rackert sich ab. Es war halt wirklich faszinierend, weil natürlich erstens der Zugang zu Schauspiel offengelegt wurde, den man halt so hat, wenn man nicht in der Szene ist. Und auch so ein bisschen ein Männlichkeitsbild demaskiert wurde, weil natürlich, wer meldet sich zu so einer Veranstaltung? Jemand, der sich denkt, ha, jetzt zeige ich da dieser Profischauspielerin, was ich kann. Und die überrasche ich und ich bringe die aus dem Konzept. Und es ist halt aber von 100 Männern eigentlich niemandem gelungen, diese fantastische Schauspielerin aus dem Konzept zu bringen, sondern auch ein bisschen aufgrund des Verlaufs der Szene hatte sie eigentlich immer das Überwasser.
Das heißt, für euch war 2025 das Jahr der souveränen, schlagfertigen Schauspielfrauen, wenn man das auf den Punkt bringt.
Ja.
Ja, kann man schon so sagen. Also ich habe mehrere Solos gesehen und es fing ja irgendwie so ein bisschen an mit Lina Beckmann vor ein paar Jahren und ihrem Laios-Monolog. Da habe ich damals auch irgendwie viele Monologe gesehen oder Prima Facie, dieser Monolog von Susi Müller, auch seit jetzt wirklich schon ein paar Jahren auf den Spielplänen hält. Und so diese Abende, wo man so sehr allein ist mit einer Spielerin, die irgendwie was total Unglaubliches macht, nämlich irgendwie 90 Minuten, auch mal 120 Minuten alleine auf der Bühne steht und mit der man zusammen was erlebt, was verhandelt und wo man natürlich in einem viel intimeren Setting ist. Also ich habe tatsächlich nicht so viele so große Ensembleabende gesehen dieses Jahr. Es sind eher so kleinere Sachen und die Abende, die mich auch mehr berührt haben, waren schon eher so diese kleinen kammerspielartigen Sachen, wo sich Figuren wirklich aneinander reiben und irgendwie es nicht viel so Effekte gibt oder irgendwas, wo man sich ablenken könnte.
Das finde ich gut, dass du das sagst, weil was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eine Inszenierung, die habe ich in Hamburg gesehen. Und zwar ist es Four Walls and a Roof von Rabia Mroué und Lina Majdalani. Das ist ein Paar, die aus dem Libanon stammen, aber in Berlin leben. Und da geht es um die Anhörung Brechts 1947 in den USA vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe. Und das ist so ein ganz feiner, stiller Abend, der aber voller Humor ist und ganz viel erzählt über das Leben im Exil und aber auch über das Leben in der heutigen Zeit. Also man wird sofort, und das liebe ich im Theater, wenn man so selber ins Denken gebracht wird. Da geht es darum, dass man sich selber hinterfragt, was würde ich eigentlich vor so einer Kommission sagen? Wie stark wäre ich denn, wenn die AfD plötzlich regieren würde und mich ausfragt zu bestimmten Themen? Also es wird ganz heutig. Und es ist ganz viel feiner Witz und Poesie in diesem Abend. Und das war der Abend, der mir tatsächlich am stärksten in Erinnerung geblieben ist, weil du gerade sagst, die kleinen, stilleren Abende, das war so einer.
Ja, ich muss auch gerade noch denken an Three Times Left is Right oder Dreimal Links ist Rechts von Julian Hetzel, der ja seit ein paar Jahren irgendwie in der freien Szene sehr aktiv ist. Und ich habe in Leipzig ein Stück von ihm gesehen, was aber eben auch bei den Festwochen war, wo so ein Ehepaar porträtiert wird. Und man denkt erstmal, es ist total banal. Sie ist Kulturwissenschaftlerin.
Er ist Philosoph oder auch Kulturwissenschaftler und sie ist einige Jahre jünger und Journalistin, glaube ich.
Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher, wir haben so viel gesehen.
Und er ist Helmut Lehten, oder? Also ein tatsächlicher Bekannter.
Das wird im Stück nicht gesagt, aber dieses Paar Helmut Lehten und Caroline Sommerfeld, von denen bekannt ist, dass sie eben politisch sehr stark auseinanderdriften, aber trotzdem offenbar eine funktionierende Beziehung miteinander führen.
Er links, sie eher rechts.
Genau. So ist es.
Genau, und die Frage, die der Abend dann so ein bisschen stellt, ist eigentlich, wie sowas funktionieren kann, wenn sich so politische Konflikte regelrecht in den Küchentisch irgendwie fressen und man da miteinander so das politische Geschehen noch mitverhandeln muss und man glaubte eigentlich irgendwie eine stabile Institution zu sein als Paarbeziehung und da so ein bisschen darüber hinwegsehen zu können. Aber wenn dann irgendwie so Fragen auftauchen, zum Beispiel Migrationsfragen, werden dann im Abend sehr viel gestellt und so, wo dann eben doch die Meinungen auseinandergehen, fängt dann irgendwann sogar an, die Waschmaschine irgendwie in einen massiven Schleudergang sich zu versetzen. Und das passiert bei ihm tatsächlich wirklich. Oder die Übertitel verselbstständigen sich oder es taucht plötzlich eine selbstspielende Kapelle auf. Also der Abend, der ist total provokant und es passieren immer mehr Dinge. Ich will auch, wenn Leute das vielleicht noch sehen, nicht so viel vorwegnehmen, weil er auch sehr von diesem Plötzlichen lebt, dass irgendwas passiert, was man nicht erwartet hat. Aber man sitzt da und kann es nicht glauben, was er noch alles auffährt. Und das passiert aber auch eher in so einem sehr kleinen Rahmen, auf so einer kleinen Bühne.
Ja. Elena, was ist denn dein Stück des Jahres, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
Ich glaube, mir ist eher ein Festival in Erinnerung geblieben. Also so wie das Theatertreffen uns ja immer so Ästhetiken randspült, die wir hier nicht kennen. ist es für mich immer das Festival Tanz im August, das bei mir so ganz viel auslöst. Und das sind meistens internationale Gastspiele. Und da war in diesem Jahr zum Beispiel Radovan Brezica zu Gast mit Magek, die Wüste, wo er so Urban Dance mit traditionellen Volkstänzen aus den, also das Volk der Amazigh, mit dem er sich beschäftigt, das so Marokko, Tunesien zusammenbringt und so eine ganz eigene Bewegungssprache entwickelt hat. Und das ist total afrofuturistisch. Also wo ich so den Eindruck hatte, vieles, wir reden ja heute so ein bisschen über Zukunftsvisionen, vieles, was für uns gerade noch so düster und ausweglos erscheint, ist da unten, weil die natürlich mit dem Kolonialismus schon so viel zu tun hatten und so durch ihre eigenen dunklen Täler mussten, schon so anders gefärbt. Also da gibt's diese Vision, da gibt's diese Vorstellung, dass man irgendwie aus dem, was man an zwei Kulturen hat, was ganz Eigenes baut und dass das sehr lebensfreudig ist und ja, einfach irgendwie ganz stark verwurzelt und trotzdem offen für die Welt. Und das hat mich total beeindruckt.
Okay, also ihr habt ja jetzt schon ein paar Frauennamen genannt. Welche Personen prägen aus eurer Sicht das Theaterjahr 2025? Regie, Intendanz, Schauspieler, was auch immer. Wo sagt ihr, das waren die führenden, prägenden Figuren in diesem Jahr?
Naja, wenn es nach dem Output geht, Sebastian Hartmann, der, glaube ich, irgendwie 4 Inszenierungen an 4 verschiedenen Häusern rausgebracht hat in diesem Jahr, jeweils mit einem großen Impetus. Aber das kann er als freier Regisseur natürlich ganz gut machen. Er ist wirklich, also von Zürich bis Cottbus und Potsdam bis Hamburg, überall unterwegs, nur in Österreich gerade nicht.
Also Sebastian Hartmann, Vincent.
Mir fiel jetzt gerade noch Marie Schläf ein, die ja auch schon seit ein paar Jahren irgendwie als Regisseurin unterwegs ist, aber dieses Jahr wirklich extrem viele Arbeiten produziert hat. Also angefangen mit Erputzt, diese ASMR-Performance, wo tatsächlich in einem Text nicht viel passiert, außer dass ein Mann den Putzbeutel schwingt.
Also ASMR vielleicht für die, die es nicht wissen, genau. Ist halt dieses, wo man so auf bestimmte Geräusche, die so ganz nah am Mikrofon erzeugt werden.
Genau, und
so
dort geht es eben um dieses reagiert. Putzen. Also da wird die ganze Zeit gewischt, da wird Staub gesaugt, da hört man irgendwie die ganze Zeit diese Putzelemente. Und es ist auch so eine ganz kontemplative Arbeit. Und die hat dann aber weitergemacht. Die hat, das hat Martin auch gesehen, in Wien die Vegetarierin adaptiert. Und jetzt hat sie in Zürich noch Are You Ready to Die gemacht, wo sie sich mit den sogenannten liminalen Zuständen vor der Exekution beschäftigt hat. Also spezielle Situationen in Frauengefängnissen. Und was vielleicht auch in ihren Arbeiten so ein bisschen, was man nicht nur bei ihr gesehen hat, dass so ein bisschen irgendwie ich das Gefühl habe, dass die Sprache gerade so ein bisschen von der Bühne verschwindet. Also das ist natürlich jetzt eine sehr starke These. Und ich würde es auch nicht sagen, in ein paar Jahren haben wir keine Sprache mehr im Theater. Gott bewahre. Aber ich habe schon mehrere Arbeiten gesehen, wo wirklich komplett auf Sprache verzichtet wurde und es sehr viel um Geräusche ging, um eine bestimmte Atmosphäre. Man würde vielleicht auch sagen, um einen Vibe, der irgendwie transportiert werden sollte, also ein Gefühl und man sich über die Stoffe an sich vielleicht eher im Programmheft Gedanken gemacht hat oder vorher sich ein bisschen was anlesen musste oder der Abend an sich mit eben Musik, Geräuschen oder bestimmten Szenen einfach an sich nonverbal was erzählt hat. Also zum Beispiel Kai Voges Imagine, eine große Arbeit ohne Sprache gewesen.
Jetzt sind wir schon so bei Thesen oder so bei Trends, die wir erkennen. Martin, was hast denn du da in diesem Jahr entdeckt?
Na, ich wollte vielleicht noch, weil du ja auch nach Intendanzen gefragt hast, die prägend sind, da doch auf Milo Rau zurückgreifen, der ja seit 2024 die Wiener Festwochen leitet und der es schafft und auch versucht, da mit extra theatralen Auftritten sehr viel Aufmerksamkeit hinzuziehen. Also Milo Rau ist ja das ganze Jahr unterwegs mit einer Initiative, die er Resistance Now nennt und spricht dann mit anderen TheatermacherInnen, die oft in ihren Ländern von der Politik ausgebotet wurden, darüber. Er hat einen sehr umstrittenen Brief zu Gaza veröffentlicht, der dann sehr viel Widerstand und Widerspruch ausgelöst hat. Und das alles führt aber letztlich dazu, dass die Wiener Festwochen Stadtgespräch sind in Wien und auch international stark beachtet werden. Und die Leute sich das Programm, das größtenteils wahrscheinlich gar nicht von Milo Rau selbst ausgesucht wurde, sondern von seiner fleißigen Dramaturgieabteilung anschauen gehen. Und das funktioniert auch auf die Gefahr hin, dass er dann den einen oder anderen Shitstorm durchleben muss. Und bis jetzt, also als er begonnen hat, da hat er ja so einen Rat der Republik gegründet, 2024, wo dann gleich mal problematische oder als problematisch angesehene Figuren, prominente Personen dazu eingeladen waren. Da musste er sich dann gleich einmal in Wien vorm Gemeinderat verantworten. Und ich habe mir gedacht, puh, der kann das nicht durchziehen. Das schafft er nicht. Dann hat er auch noch eine ukrainische Dirigentin eingeladen und Theodor Kurenzis, der ja offenbar mit russischem Geld viel arbeitet. Dann hat die ukrainische Dirigentin einen großen Skandal ausgerufen und gesagt, das wusste ich nicht, und hat es zurückgezogen. Dann hat er Kurenzis wieder ausgeladen. Und das waren alles so Momente, wo ich mir gedacht habe, der wird nicht lange Intendant sein. Und er ist es aber immer noch, trotz oder vielleicht sogar wegen all dieser Skandale. Und das finde ich schon erstaunlich.
Also er kalkuliert das auch ein bisschen dann wahrscheinlich.
Aber ne? Natürlich und wie.
Anarchie-schick ist ja so ein Wort, mit dem man ihn in Verbindung bringt. Und ich glaube auch Narzissmus fällt ab und an, wenn es um Milo Rau geht. Aber mich interessiert total, warum er sich in Wien gut halten kann. Also Wien ist ja, hat eine reiche Skandalgeschichte. Er hat ja zum Beispiel jetzt auch Burgtheater inszeniert, dieses Elfriede Jelinek-Stück, wo es um die Nazi-Vergangenheit einer Schauspieldynastie ging in den 80ern. Das war, da gab es einen Riesenaufruhr und Jelinek war danach die Persona non grata in Österreich. An diesen Stoff hat er sich gemacht. Was trifft er denn da für einen Nerv der Zeit oder auch des Publikums?
Also ich glaube, dass Wien gerade, was Skandale angeht, im Moment großen Bedarf hat. Also es aufregend finden zu dürfen im Theater, das ist in den institutionalisierten festen Häusern gerade eher wieder am absteigenden Ast. Also wir haben mit Stefan Bachmann einen Burgtheaterdirektor, der sehr darauf bedacht ist, nicht nochmal unangenehm in die Schlagzeilen zu kommen, nachdem er das Jahr 2018 in Köln war und der mit Stars das Publikum zurückholen möchte. Wir hatten Kai Voges, der halt die
am Volkstheater,
der die konservative Presse mit Freuden vergrault hat und auch große Teile des etwas konservativer eingestellten Publikums, dafür halt junge progressiveres Publikum reingeholt hat und ein aufregendes, nicht immer gutes, aber aufregendes Programm gemacht hat. Der hat sich nach Köln verabschiedet. Da haben wir jetzt Jan-Philipp Gloger, der ein gutes Programm macht, mit dem er aber versucht, möglichst allen es recht zu machen und selbst gemocht zu werden. Also eben nicht Skandale zu provozieren. Und in Wirklichkeit wollen wir das ja aber. Also wir sind zwar verschrien als verschlafene Theaternation, aber umso mehr springen wir dann an darauf, wenn
steht auf Schmähen.
Ja, genau.
Wir haben ja gerade von den Skandalen gehört. Vincent, gab es denn für dich in diesem Jahr so einen absoluten Aufreger?
Ich muss jetzt eher, wenn ich an Skandale denke, an so kulturpolitische Vorkommnisse denken. Also gar nicht jetzt an Sachen, die sich an einem konkreten Stück irgendwie festmachen lassen, sondern zum Beispiel eine Situation in Dresden. Ich bin ja in Dresden aufgewachsen und habe da auch irgendwie meine ersten Schritte ins Theater gemacht und eigentlich die gesamte Intendanz von Joachim Clement jetzt mitverfolgt, der jetzt auch 27/28 aufhört, wird bald die neue Intendanz bekannt gegeben. Und es war natürlich eine total turbulente Zeit, wo die AfD irgendwie immer stärker wurde, man irgendwie diese ganzen Pegida-Nachwehen hatte in einer Stadt, wo sich die Menschen plötzlich irgendwie nicht mehr sicher waren, ob sie sich gegenseitig trauen können. Und jetzt halt diese ganzen, und ich sage es bewusst, die Kürzungsszenarien in Dresden, wir kommen da nicht drum herum.
Raschel.
Ja, ich rede gleich weiter, aber erstmal die Frage. Welches Theater hat das beste Catering? Ich bin versucht zu sagen, auf jeden Fall nicht die Münchner Kammerspiele. Da war ich neulich in einem 10-Stunden-Abend und bin nicht satt geworden. Wer hat das beste Catering? Ich würde sogar sagen, das beste Catering hatte ich in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Da war ich im Theater und es gibt in diesem Theater im Foyer ein Restaurant, wo man in der Pause sich Essen bestellen kann. Das kommt dann auch in der Pausenzeit und das ist nicht bei einem längeren Abend wie so 3-4 Stunden Abend, wo man dann sich so vorher was vorbestellt, sondern man macht das da auch, wenn man irgendwie 2 Stunden Maria Stewart schaut und zwischendrin eine Pause gibt. Und ich kam relativ knapp da an und habe dann aber in der Pause irgendwie da noch schön eine Currywurst gegessen.
Ja, man fragt sich, warum geht das in der Oper? Warum gibt es da so schöne Canapés und warum gibt es im Theater immer nur Brezeln? Man versteht es einfach nicht, warum das nicht besser werden kann. Aber wir reden über Kürzungen jetzt.
Genau.
Ja. Jetzt darf ich sagen.
Absichtlich hast du das gemacht.
Okay, dann muss ich noch mal kurz unterbrechen hier. Ah ja, das ist eigentlich eine Frage, die kann ich jetzt nicht beantworten, weil die ist für euch. Hast du schon einmal eine Aufführung verpasst, weil der Zug zu spät kam? Martin, gebe ich es an dich weiter, weil ich fahre nicht mit Zug zur Aufführung, so selten.
20 Minuten habe ich verpasst mal.
Okay.
Das war in 3 Jahren Theatertreffen-Jury bis jetzt, klopf, klopf, das Schlimmste.
Okay. Sehr gut, dann haben wir das jetzt auch beantwortet und weiter geht's mit Kürzung.
Ja. Oh. Jetzt darfst du aber selbst antworten.
Ich muss aber gar nichts mehr machen.
Welches ist das schönste Theatergebäude, das du kennst? Hui. Oh, es gibt so viele schöne Theatergebäude. Uiuiui, das finde ich jetzt richtig schwer.
Darfst doch zwei nennen.
Ich finde das Schauspielhaus eigentlich ganz schön in Hamburg.
Klassik.
Ah, die Volksbühne, sorry, die Volksbühne. Einfach die Volksbühne.
Nächstes Jahr schreiben wir Volksbühne auf die Liste, weil ohne dieses Theater geht es ja wirklich quasi. Genau.
Das stimmt,
konnte ich okay, jetzt geht's weiter mit den Einsparungen im Kulturbereich.
Genau. Ja, und in Dresden sind die Kassen leer, man kann es nicht anders sagen. Also die Stadt hat sich wirklich kaputt gespart. Da klafft eine Haushaltslücke von 64 Millionen Euro und das bekommen alle in der Stadt zu spüren. Also das ist nicht nur der kulturelle Bereich, muss man dazu sagen, auch im sozialen Bereich. Sozialhilfe wird extrem zusammengekürzt, aber eben auch die Häuser. Und es gibt in Dresden ja sogenannte Regiebetriebe, wo eben die Staatsoperette dazu gehört, das Theater Junge Generation, das TJG und aber eben auch Hellerau, Europäisches Zentrum der Künste. Und Hellerau trifft als freie Szene-Institution, als ein Flaggschiff der freien Szene irgendwie besonders krass, weil sie eben nicht nur mit den Bündniskürzungen, die gerade bekannt geworden sind, also dass die Förderung vom Bund da komplett wegfällt, zu kämpfen haben, sondern eben auch noch mit den städtischen Kürzungen und da irgendwie eine 50-prozentige Haushaltssperre jetzt beschlossen wurde und der Haushalt für 26, 27 komplett ungewiss ist. Und das kommt natürlich noch on top oben drauf. Also man hat eh schon mit diesen Kürzungsmaßnahmen zu kämpfen. Jetzt muss ich nochmal.
Aber sprich ruhig erstmal
ja,
zu Ende.
Ja, ich mach gleich. Man hat eben diesen Kürzungsmaßnahmen zu kämpfen.
Noch eins.
Mann! Ist jetzt eingeloggt. Und diese Unternehmen quasi eigentlich grundsätzlich umzustrukturieren, wenn man mit diesen ganzen Einsparungsmaßnahmen arbeiten will, muss man irgendwie nebenbei auch noch organisieren. Und Hellerau hilft sich jetzt eben mit ganz vielen Drittmitteln, aber auch die sind irgendwann ausgeschöpft oder werden weniger. Das betrifft jetzt eben die Eigenbetriebe von der Stadt Dresden. Und was noch besonders krass ist, ist zum Beispiel, dass auch am Staatsschauspiel Dresden, also wirklich eine Institution vom Freistaat Sachsen, dass dort zum Beispiel das Festival Fast Forward für das Festival für europäische Regie, ja. Genau, ab nächstes Jahr nicht mehr stattfinden wird, weil man sich es einfach nicht mehr leisten kann und man sich entschieden hat, als allererstes am Nachwuchs zu sparen. Und ich habe dieses Festival immer wahrgenommen als einen Ort, wo wirklich die gesamte europäische Theaterszene zusammenkommt. Leute wie Mario Banucci haben da angefangen, Marta Gornitzka hat da angefangen, also oder haben ihre Arbeiten da gezeigt und die sagen alle, wenn man mit der Festivalkuratorin Charlotte Orti von Havranek spricht, dass das Festival ihnen so den entscheidenden Schubs gegeben hat, dass sie dort ihre Arbeiten zeigen konnten. Da sind auch ganz viel natürlich KuratorInnen da, aber eben auch das lokale Publikum. Also die Stadt hat das Festival geliebt und das findet jetzt einfach nicht mehr statt. Und zusätzlich darf das Staatsspiel auch irgendwie 3-4 Inszenierungen weniger machen. Und das finde ich schon irgendwie krass, wie in dieser Stadt wirklich massive Einschnitte passieren und man sich dann echt fragen muss, es ist eine Kulturstadt, es ist irgendwie auch eine Metropole. Viele Leute kommen dahin, auch wegen diesen ganzen kulturellen Schätzen, die man da hat. Und das finde ich persönlich auch, sage ich jetzt auch ganz emotional, irgendwie zu sehen, dass diese Sachen langsam geschlossen werden. Und wenn man einmal angefangen hat, quasi in Hellerau zu kürzen, und da gibt es dann durchaus auch mal so Sätze wie, naja, wir können ja Hellerau auch mal einfach ein halbes Jahr vermieten für irgendwelche Zeremonien und Empfänge. Also wenn wir dann aus diesen Theatern so Vermietungsschuppen machen, dann sehe ich ehrlich gesagt wirklich sehr düster. So, jetzt zum ein, zwei Fragen.
Okay, aber vielleicht bleiben wir kurz noch dabei, weil das ist ja ein Thema, was uns wirklich überall begegnet. Gerade gab es Proteste in Baden-Württemberg, wo man immer dachte, da ist das Geld im Überfluss. Ich glaube, Hamburg ist eigentlich die einzige Stadt noch, wo es Zuwächse gibt in der Kultur. Das liegt natürlich zum einen daran, dass das eine sowieso per se eine reichere Stadt ist, aber auch natürlich ein Kultursenator hat mit Carsten Broster, der sich, glaube ich, sehr massiv einsetzt für Kultur und da das Schlimmste vielleicht auch verhindert. Wie ist es in Wien eigentlich?
Ja, also wenn ich mir das so anhöre, denke ich mir, uns geht's schon richtig gut im Vergleich. Wobei bei uns ist es halt so, dass, wie man weiß, alles, je nachdem, wen man fragt, 20 Jahre, 50 Jahre oder in diesem Fall ein, zwei Jahre später passiert. Wir hatten dieses Jahr eher noch ein Luxusproblem, weil es das Johann-Strauß-Jahr gab, für das die vorige Regierung insgesamt 22 Millionen, glaube ich, bereitgestellt hat, wo dann jede freie Gruppe, jede Institution ein irgendwie mehr oder weniger mit Johann Strauß zu tun habendes Projekt rausgehaut hat. Nicht unbedingt im Sinne der Qualität, jetzt, wenn ich das so überblicksmäßig sagen darf, aber eben durchaus auch Theaterprojekte. Also das war kein Musikschwerpunkt, sondern niemand kam Johann Strauß aus. Ich habe ein Sommertheater sehr dafür gefeiert, dass sie ein Stück über Schubert gemacht haben. Aber diese Zeiten, also das ist halt noch ein Überbleibsel aus seligen Zeiten, in denen nicht aufs Geld geschaut wurde. Jetzt gab es halt Wahlen, sowohl in Österreich als auch in Wien, und es wurde die Kassa gestürzt und man hat festgestellt, okay, es ist alles wirklich sehr schlimm und es muss gespart werden. Wobei auch da die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, die ja selber aus dem Kulturmanagement kommt, Festivalintendantin war, bekannt gegeben hat, dass es eigentlich gar nicht so schlimm sein wird. Also es ist eben nicht so, dass Institutionen schließen müssen. Es werden so ein paar Förderschienen eingestellt, wo sie aber argumentiert, dass es andere inzwischen gibt, die die ersetzen. Es gibt Kürzungen bei den größeren...
Kürzungen.
Nein, ich wollte es eigentlich nicht nochmal sagen. Bei den größeren Institutionen, die aber eigentlich nicht existenzgefährdend sein sollten, und alle anderen müssen halt froh darüber sein, dass ihre Budgets gleich bleiben, was natürlich unter normalen Umständen nicht so gut ist oder auch jetzt nicht so gut ist. Also es wird halt darauf geachtet werden müssen, dass man sehr konzentriert mit den vorhandenen Budgets umgeht. Aber wenn man sich jetzt sonst im deutschsprachigen Raum umschaut, darf man eigentlich nicht allzu stark jammern.
Ja, und was hier halt auch, finde ich, dramatisch ist, dass viele große Häuser keine Gäste mehr engagieren, dass teilweise sogar Gäste umbesetzt wurden mit Leuten aus dem Ensemble. Das heißt, für die vielen Schauspieler, die nicht fest engagiert sind, wird es immer schwieriger, irgendwo an ein Haus zu kommen und eine Rolle zu bekommen, weil das alles weggespart wird. Und natürlich kommt dazu, was ihr ja schon gesagt habt, dass es weniger Inszenierung pro Haus gibt. Und das macht natürlich auch dann einen großen Unterschied aus, was die Beschäftigung anbelangt. Aber nicht nur für Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern eben auch für Bühnenbildner, Kostümbildnerinnen und so weiter. Die ganze Branche, die da auch noch mit dranhängt.
Und was wirklich fatal ist, ist halt dieser Domino-Effekt. Also ich habe jetzt irgendwie von Hellerau gesprochen als eine große Freiszene-Institution. Wenn man halt darüber spricht, dass dort schon massiv zusammengespart wird, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf noch viel kleinere Gruppen, die dann erst recht aus der Förderung fallen. Weil wenn man sagt, naja, Hellerau braucht's nicht mehr, dann kann man bei den anderen irgendwie noch schneller den Rotstift ansetzen. Und das hat natürlich, also es hat einfach Auswirkungen auf die gesamte Szene, der es, glaube ich, gerade wirklich nicht gut geht.
Ja, und das Stichwort Nachwuchs, was du ja schon gesagt hast, ist, wenn in Produktionshäusern wie Hellerau oder Hebbel am Ufer oder Kampnagel. Und da haben ja einige Gruppen überhaupt erstmal ihren Start gehabt. Also wenn ich an Florentina Holzinger denke, die ja, heute genau. Ja wirklich so ein Star angefangen. Ist, hat da angefangen. Und wenn es diese Orte nicht mehr gibt und auch solche Festivals, dann ist wirklich die Frage, wie geht das weiter mit dem Nachwuchs?
Ja, und dann haben wir natürlich auch gerade einen Kulturstaatsminister, der irgendwie manchmal sagt, er würde gerne zur repräsentativen Kultur zurück, also in Gänsefüßchen, ne? Also ich finde das irgendwie erschreckend, dass man auch so diese ganzen experimentellen oder auch widerständigen Stimmen, die irgendwie tatsächlich mal über was reden, was ankreiden oder so irgendwie künstlerische Handschriften haben, die im ersten Moment überfordern, die irgendwie verwirren, dass die eigentlich ja auch mit so einer bestimmten politischen Denke gerade so ein bisschen versucht werden, unter den Tisch zu kehren, was zusätzlich zu diesen ganzen Maßnahmen finanzieller Natur noch dazu kommt.
Mit Wolfram Weimar, dem Kulturstaatsminister, sprichst du ja auch noch was an. Ne? Der hat einen Rekordkulturhaushalt rausgehandelt mit 2,5 Milliarden Euro. Und vieles davon fließt in Bauten. Also ich meine, es ist sowieso viel im Kultursektor gebunden. Ne? Das Thema Tarifaufwüchse, also Lohnsteigerung, Kostensteigerung, Inflation beschäftigt ja total viele Gruppen und Häuser. Aber dass er sozusagen so viel in diese Repräsentationsbauten umlenkt. Und ich fand also jetzt so beim Durchgucken des letzten Jahres auffällig, dass es ganz viele Meldungen gibt, dass Opern gebaut werden, dass es ein Theaterneubau oder Sanierungen Hamburg. Gibt. Mhm. Genau, aber dass sozusagen bei der freien Szene radikal gekappt wird. Ne? Du hattest vorhin die Bündnisgelder erwähnt. Vielleicht müssen wir das nochmal sagen, dieses Bündnis internationaler Produktionshäuser, wo Hellerau drin ist, Kampnagel, also sieben Häuser.
Musanturm,
genau, die sich einfach für die freie Szene zusammengeschlossen haben und ja auch international koproduzieren. Und da bricht, wie du das gerade sagtest, ja so das Fundament weg jetzt langsam für eine ganze Szene.
Es erinnert mich tatsächlich, ich war dieses Jahr in Mazedonien bei einem Theaterfestival und da erzählten dann Leute von dort, dass da sehr auf Repräsentation gesetzt wird, dass sie ganz viele Häuser bauen, für jede Minderheit hat ein eigenes Theater. Da sind auch ganz viele fest angestellt, aber die haben gar keinen Etat für Produktion. Das heißt, die sind fest angestellt und die langweilen sich eigentlich auch und die sind auch gar nicht bereit, Experimente zu machen. Aber die sind da, sie können repräsentieren, aber es findet nichts statt, weil dafür ist dann kein Geld mehr. Und dann dachte ich, das ist ein bisschen dann langsam wie bei uns, dass wir diese ganzen Riesenbetriebe finanzieren, aber es kommt da nichts mehr raus.
Weil ja, wenn man kein Geld mehr für die künstlerischen Produktionen hat, genau. Dann kann man das Haus tatsächlich gleich schließen. Es ist auch egal, dass man die Miete noch zahlen kann.
Genau.
Ja, man vermietet es dann für Industrieempfänger oder Weimars nächste Diskussionsveranstaltung.
Habt ihr denn irgendwas, eine positive Entwicklung wahrgenommen, damit wir jetzt nicht nur so düster sind? Wir können aber auch, bevor ihr das
noch
sagt, auf eure Zettel mal kurz schauen, was da draufsteht, die ihr zum Thema Einsparungen gezogen habt.
Vincent, willst du anfangen, weil du hast zwei Zettel?
Ja, ich habe jetzt hier nenne ein Shakespeare-Zitat und ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Ich habe dieses Jahr auch viele Überschreibungen gesehen von Shakespeare, deswegen fällt mir langweilig, wie ich bin, nur ein Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Aber es geht ja einfach nur um die Erfüllung des Zitates, ne?
Richtig.
Ist Hamlet eigentlich so ein Stück der Stunde? Der Grübler, der Zauderer?
Ja, Hamlet wird schon inszeniert, aber ich habe das Gefühl, so Stücke des Jahres, da sind wir eher so beim zerbrochenen Krug. Natürlich auch,
ja,
weil es irgendwie Schullektüre
ja
ist, aber jedes Theater
macht
einen.
Wobei, wenn wir jetzt bei Shakespeare sind, also ich glaube, ich habe dieses Jahr 4 Romeo und Julia Inszenierungen gesehen.
Aber was
und
ihr wollt, glaube ich,
keinen
was ihr wollt,
einzigen
auf jeden
Hamlet
Fall auch.
Oh, kein
einziger. Was ihr wollt, ist da gerade so als die gute Komödie, wo man irgendwie nochmal so ein bisschen auf die Unterhaltung setzt. Genau, und was Leichtes in dieser ganzen Düsternis hat,
ja,
auf jeden Fall auch.
Natürlich auch Identität und so weiter. Das passt ja dann.
Das kann man
ja immer
verhandeln,
noch.
Ja.
Ja, hier steht, nenne ein Schiller-Zitat und aus irgendeinem Grund fällt mir nur ein, die schönen Tage von Aranjuez, die sind vorbei.
Mir fällt immer ein, aus dieser hohlen Gasse muss er kommen. Wilhelm Tell. Das mag ich irgendwie. Okay, du hast noch einen Zettel.
Ja. Geht ihr auf Premierenpartys? Jetzt kommen die privaten Fragen.
Ja.
Ich schließe auf jeden Fall nicht aus, auf Premierenpartys zu gehen. Also gerade wenn man mit Freunden da ist, finde ich es total wichtig, dass man danach irgendwie noch ein Glas Wein zusammentrinkt und irgendwie über das Gesehene spricht. Und das kann man irgendwie auf der Premierenparty machen, kann man aber auch im Restaurant nebenan machen. Aber
die Frage zielt ja eher darauf, wenn du darüber schreibst, ob du
dann. Wenn ich darüber schreibe, dann haue ich sofort ab.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so. Also ich brauche dann auch einfach meinen klaren Kopf, gerade wenn wir für Nachkritik schreiben, dann geht es ja auch wirklich davor, das sofort zu Papier zu bringen. Und da will ich dann irgendwie mich mit meiner eigenen Meinung beschäftigen und nicht noch so viele andere Eindrücke haben.
Martin?
Ja, auf jeden Fall. Ich gehe auch, ich will ja dann auch nicht gefragt werden, wie es mir gefallen hat oder sehr ausführlich hören, wie es den anderen gefallen hat, wenn ich drüber schreibe, sondern mir erstmal selber meine Meinung bilden. Ich gehe tatsächlich sehr selten auf Premierenpartys, habe mir aber vorgenommen, wenn ich jetzt dann bald nicht mehr in der Theatertreffen-Jury bin, das vielleicht wieder mal öfters zu machen. Weil eigentlich ist es ja ganz nett und auch ein Teil der, ich werde jetzt fast dieses Untertauchen-Wort sagen, aber ich will nicht noch eine Frage ziehen, deswegen mache ich es.
Ja, wir wollen ja auch mal vorankommen hier mit unserem Jahresrückblick.
Wir haben noch gar nicht über die Flops gesprochen. Ne?
Vielleicht können wir das ganz kurz halten.
Okay,
also gab es etwas, was euch so richtig geärgert hat, wo ihr gedacht habt, boah, diese Lebenszeit, die ich da gerade vergeudet habe. Martin, was war denn dein größter Ärgerabend-Flop?
Also ich schreibe ja nicht oft Verrisse und der eine Verriss, den ich dieses Jahr aber geschrieben habe, war von einer Daniel Kehlmann-Uraufführung an den Kammerspielen der Josefstadt in Wien. Das Stück heißt Ostern und handelte auf eine sehr verlorene Art, die aber witzig sein sollte, von den Anfängen und weiteren Tagen der Corona-Zeit. Da habe ich tatsächlich mal einen Verriss mir erlaubt, was dazu geführt hat, dass die Regisseurin selbst einen Nachtkritik-Kommentar abgegeben hat.
Unter ihrem Namen?
Unter ihrem Namen. Sie hat auch gesagt, dass sie das normalerweise nicht tut. Und ich muss sagen, sie hat sich darin auch sehr wenig auf meinen Text konkret bezogen. Ich glaube, sie war einfach sehr unglücklich darüber, dass diese Inszenierung insgesamt in der Medienlandschaft nicht so gut ankam.
Einsatz zum Problem. Was war das Flophafte daran? Was war so schlimm?
Die Klamaukigkeit im Zusammenhang mit einem Thema, das wir alle noch kennen und wo wir alle uns Gedanken darüber gemacht haben, während der Eindruck entstand, dass der Autor sich eben nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat.
Okay, Vincent, jetzt du.
Ja, ich komme nicht umhin. Also für mich ist es schon Peer Gynt an der Volksbühne.
Yes! Danke.
Also ich könnte jetzt irgendeinen kleineren Abend nehmen, aber ich finde es irgendwie, also
Wegert Winge, müssen wir vielleicht noch dazu sagen.
Genau. Ja,
Rückkehr,
also
heiß erwartet, Wegert Winge und Ida Müller, das Paar, erklären wir mal kurz, sollten ja mal die Volksbühne interimsmäßig leiten, ist dann irgendwie nicht zustande gekommen. Ich weiß jetzt nicht, woran es wirklich lag.
Ja, genau, wegen dieser ganzen Maßnahmen.
Wegen der Einsparung. Und jetzt sind sie also mit einer Inszenierung zurückgekommen, Peer Gynt, heiß erwartet von den Aficionados dieses Theaters. Früher ja große Abende, stundenlang, damals noch im Prater auch. Was war so schlimm daran, Vincent?
Naja, also ich muss zugeben, ich habe die anderen Arbeiten von Ihnen nie gesehen, aber ich bin da mit extrem hohen Erwartungen reingegangen, weil eben alle gesagt haben, das sind die Totalkünstler, die machen das Krasseste überhaupt. Und was ich bekommen habe, war schon erstmal ein Spektakel. Also ich finde ja so diese grundsätzliche Haltung, dass man irgendwie sagt, man geht ja irgendwie, wie lange ging es am Ende? 8 Stunden irgendwie hin, kann zwischendurch immer rausgehen. Das ist irgendwie so ein Ereignis für alle, aber irgendwie ist mir das dann auch zu wenig zwingend. Also so, wenn man jederzeit rausgehen kann, wenn man sich dem jederzeit entziehen kann, frage ich mich, warum dann man das eigentlich veranstaltet. Und es gibt ja Kollegen von uns, andere KritikerInnen, die darin irgendwie diverse psychologische Tiefenschichten aufmachen in dieser großen Peer Gynt-Überschreibung. Ich habe darin aber ehrlich gesagt nicht so viel gesehen. Ich habe da viel Klamauk gesehen, ich habe da viel irgendwie Männerbilder gesehen, Reproduktion von Gewaltexzessen, die wirklich eine Stunde lang wird da irgendwie so eine aufgeblasene Puppe auf der Bühne gevögelt. Also ich
dafür brauche ich nicht ins Theater zu gehen. Klar, Leute haben gesagt, es ist irgendwie einfach nur ein Gefühl für die Gewalt, die es irgendwie dieser Tage gibt. Aber da habe ich deutlich scharfsichtigere Inszenierungen dieses Jahr gesehen. Und also ich habe mir das 2 Stunden angeguckt, fand es auch irgendwie ganz lustig, das mal zu ersehen. Aber es lebt ehrlich gesagt schon sehr von der Legende. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Theaterform, dieses extremst schrille, überzogene, bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Bilder. Eine Theatersprache, die wir schon so ein bisschen überwunden haben, die mir irgendwie sehr gestrig erscheint. Also ich habe da noch nicht so viel Theater geguckt, aber was ich so in meinem kleinen Theaterwissenschaftsstudium gelernt habe, ist das, glaube ich, eher so die Ästhetik der Nullerjahre, die da irgendwie oder so der 2010er Jahre, wo das irgendwie so cool war und neu war und aufregend. Und mich hat das aber ehrlich gesagt relativ enttäuscht und ich war dann auch irgendwann gelangweilt. Und ich habe bis zum Ende durchgehalten, aber ich war schon auch froh, als es vorbei war.
Ja, eben, du hast es dir nicht 2 Stunden angeschaut, du hast es dir acht Stunden angeschaut.
Ich wollte sagen, ich habe 2 Stunden angeguckt und gedacht, naja, mal sehen, was das wird so. Hatte ich auch durchaus was zu entdecken, was zu sehen, aber dann war es für mich auch irgendwie redundant und es ist nicht mehr was passiert. Also ich bin dann einfach nicht mehr dran geblieben.
Du warst noch da. Im Gegensatz zu mir, ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Du sprichst mir so aus dem Herzen, weil ich habe frühere Produktionen gesehen und ich fand das völlig aus der Zeit gefallen. Ich fand das überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich habe gedacht, warum sollte man sich das antun? Und das Stichwort Männerbilder, also diese permanente Gewalt und Rohheit auf der Bühne. Also ich war 3 Stunden, glaube ich, drin, dann bin ich gegangen. Also ich
zumal
dann
er selber ja auch noch auf die Bühne kommt und sagt, 7 Stunden oder 8 Stunden sind doch kein Theater. Und ich mir denke so, du hast ein riesen Budget. Dieses gesamte Haus wird umgestaltet für diese Monsterproduktion und dann beschwerst du dich noch darüber, dass du irgendwie Sicherheitsvorkehrungen hast und dass die Leute gerade die Gewerke um 2 Uhr nachts dann vielleicht auch mal Schluss machen wollen.
Ist das Theater so die letzte Insel der Seligen, wo der Rollback noch nicht eingesetzt hat? Weil gesellschaftlich gesehen sind ja alte Männerbilder wieder ziemlich angesagt, aber im Theater, wenn ich jetzt auch so eure Abende höre, Vincent und Martin, ne, die starken Frauen und so jemand wie Milo Rau mit seiner Eitelkeit oder auch Vegard Winge mit diesem übersteigenden Künstlergenietum kommen nicht mehr so gut an. Wie empfindet ihr das? Ist das Theater so eine kleine Blase, in der man noch denkt, dass sich die Welt progressiv verändert hat? Oder steht das schon für größere Veränderungen gesellschaftlich? Die werden auch bleiben. Was denkt ihr?
Ja, die Hoffnung, dass die Dinge, die im Theater passieren, sich auf die ganze Welt umlegen lassen, ist dünn. Aber ich habe schon das Gefühl, dass innerhalb der Szene Verbesserungen eingetreten sind. Sonst müsste Vegard Winge sich ja auch nicht so dagegen auflehnen, dass man nicht mehr wie vor 20 Jahren einfach machen kann, was man will und dabei nicht auf Technik oder die Gesundheit seiner SpielerInnen achten muss. Das ist ja auch die Tatsache, dass diese Inszenierung hier diesen Rollback behauptet oder sich herbei wünscht, den Backlash, zeigt ja, dass es sich irgendetwas verändert haben muss. Und das finde ich schon eine positive Entwicklung, weil du vorhin nach positiven Entwicklungen gefragt hast, die man nicht als abgehackt oder abgeschlossen bezeichnen darf. Also man sollte da schon sehr aufpassen und behutsam das weiter beobachten. Aber ich glaube, dass die Menschen, die Theater machen, im Wesentlichen verstanden haben, dass Kunst nicht alles ist und dass gute Kunst auch möglich ist, wenn man anständig miteinander umgeht.
Ja, also ich kann dazu sagen, dass man kann natürlich nicht in diese Theater immer reinschauen und gucken, wie es hinter den Kulissen aussieht. Also das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade auch in bestimmten Gewerken so ein stärkeres Bewusstsein dafür herrscht, dass man irgendwie Arbeitszeiten schon einhält und so und irgendwie dieses komplette, wir machen jetzt einfach Kunst und es ist irgendwie radikal und krass und so und das kann es ja auch sein, aber es gibt ja jetzt auch die Neuverhandlung vom NV Bühne, wo es irgendwie längere Ruhezeiten für SchauspielerInnen gibt, wo so ein paar Entwicklungen einfach angestoßen wurden. Und ich habe außerdem das Gefühl, dass wir so eine sehr größere Selbstverständlichkeit haben von so natürlich starken Frauenpersonen, aber auch queeren Stoffen. Dass wir also in vielen Theatern irgendwie das, was ihr wollt, einfach nicht mehr auskommt über irgendeine Figur, die sich irgendwie einfach entzieht, ob sie jetzt irgendwie männlich oder weiblich gelesen wird, sondern dass es irgendwie eine neue Deutung gibt dieser alten Stoffe. Also da habe ich schon dieses Jahr ein paar Stoffe gesehen und dann Abende, die sich da so ein bisschen so einer schon optimistischeren Grundhaltung irgendwie bedienen oder so die gesamte Breite, die es in der Gesellschaft einfach gibt, auch auf dem Theater abbilden und es da nicht mehr nur irgendwie die Männer, die Gewalttätigen gibt und so. Ich finde dieses Ensemble-Theater irgendwie einen schönen Gedanken und sicherlich auch mit den ganzen Maßnahmen, die gerade ergriffen werden, ist natürlich die Frage, ob man sich das leisten kann, weiterhin ein großes Ensemble zu haben. Also die werden schon auch teilweise reduziert, habe ich das Gefühl, und sie könnten auf jeden Fall noch diverser sein. Ich finde zum Beispiel, dass Sonja Anders jetzt am Thalia-Theater, zumindest so von außen beurteilt, ein schönes Ensemble zusammengestellt hat, auch mit sehr vielen jungen Leuten, irgendwie die frisch von der Schauspielschule geholt wurden. Aber an vielen Städten, auch gerade bei mir im Osten, ist da auf jeden Fall noch Nachholbedarf. weil ich finde, dass es auch dort absolut selbstverständlich sein sollte, dass man irgendwie eine Person of Color im Ensemble hat, weil es die einfach gibt und weil sie auch auf die großen Bühnen gehört, die wir haben. Das ist halt auch das, was Shermin Langhoff so ein bisschen eigentlich versucht hat anzuhegen.
Im Maxim Gorki Theater, genau, in Berlin, ja, wo ihre Intendanz jetzt endet.
Wie ist denn das an der Burg gerade? Das ist ja so ein heiliges Haus im Endeffekt, hier das Wiener Burgtheater. Und in diesem Jahr sind ja sowohl Klaus Peimann gestorben, der ehemalige Skandalintendant, der dann aber doch geliebt wurde von den Wienern. Und Elisabeth Orth, also auch so eine verdiente ältere Schauspielerin. Und das wird dann ja immer mit großem Pomp begangen, dass man sieht diese Bilder von diesem riesen Treppenhaus, wo dann ein schwarzer Teppich ausgerollt ist. Und gleichzeitig haben wir diese Bewegung, die du ja auch schilderst oder die Vincent gerade geschildert hat, mit der Verjüngung. Also dass man ein diverses Ensemble mit SchauspielabsolventInnen aufbaut. Wie ist denn das in der Burg? Ist da noch, herrscht die Tradition oder gärt's da auch und es wechselt sich viel?
Also die Tradition herrscht. Ich war bei der Trauerfeier für Klaus Peimann. Es war sehr beeindruckend und auch wirklich schön gemacht. Sie haben extra die Gerüste an der Feststiege, die eigentlich für die Renovierung eines Deckenfrieses da standen, rausgenommen, damit man da sitzen kann. Und dann fuhr der einmal mit einem Auto um das Haus und alle trotteten so hinterher.
Also der Sarg.
Der Sarg, ja. Ich nehme mal an, dass Klaus Peimann tatsächlich drinnen lag, obwohl er ja extra aus Berlin nach Wien transportiert werden musste.
Und schon auch ein paar Wochen vorher gestorben war.
Ja, denn das war im Sommer und im Sommer hat das Burgtheater keinen Betrieb, also können auch diese Veranstaltungen da nicht stattfinden. Das ist alles festgeschrieben und Stefan Bachmann hat sich an diese Tradition gehalten, ohne das jetzt aber sehr zu pushen. Also ich hatte das Gefühl, er macht das einfach brav mit, was die Gesellschaft von ihm verlangt. Aber das hat grundsätzlich funktioniert und die Verjüngung passiert da gerade am Burgtheater eher langsam. Also es gibt ja schon doch auch noch Ensemblemitglieder, die schon vor 3, 4 Intendanzen da waren. Aber natürlich auch die Neuen, die von den Schulen kommen. Es ist ein schrittweiser Prozess und gerade in Wien ist man ja auch darauf aus, Publikumslieblinge zu kreieren. Und das geht natürlich nur, wenn die Leute einige Zeit da sind. Also gerade das Burgtheater ist ja jetzt im Moment nicht unbedingt ein Motor für die große Innovation.
Du hast ja jetzt schon einen wichtigen Toten dieses Jahres angesprochen, Klaus Peimann. Ich würde vielleicht gerne noch ergänzen, Karl Hegemann, der Dramaturg, der ja sehr viele Jahre an der Volksbühne unter anderem prägend war, ist auch in diesem Jahr verstorben. Und da ist mir aufgefallen bei der Trauerfeier für ihn, dass das Theater das wirklich gut kann, dass das manchmal fast die besten Theaterabende sind, diese Abschiedsabende, und dass das doch immer sehr berührende Abende sind, weil die Theaterleute das einfach können, so eine Inszenierung.
Robert Wilson ist auch dieses Jahr auch gestorben,
stimmt,
oder? Also das ist für mich irgendwie so, der ist gestorben, kurz nachdem ich noch eine seiner letzten Inszenierungen gesehen habe, Dorian am Staatsschauspiel Dresden, war koproduziert mit Düsseldorf, Christian Friedel, so ein Soloabend hat. Und ich war, glaube ich, zum ersten Mal in der Robert Wilson Inszenierung. Ich kenne viele Aufzeichnungen seiner Stücke oder so diese Shakespeare-Sonette, die er mit Christopher Neller im Berliner Ensemble gemacht hat, die habe ich mir immer wieder angeguckt, weil ich das so schön fand. Diese Welten, die er da geschafft hat, das war irgendwie so ein Tod, der mich so ein bisschen bewegt hat, was schon eine wichtige Theatersprache war.
Und vielleicht nochmal, Vincent, weil du ja viel in der Ostregion unterwegs bist, was sind denn vielleicht noch so Beobachtungen, die du dort gemacht hast? Wir haben ja auch mal versucht, so ein bisschen in die Provinz zu reisen und uns da umzugucken. Was ist denn da dein Eindruck? Wen erreicht das Theater da? Und es sind ja ganz andere Anstrengungen, die da unternommen werden müssen, als in so einer Großstadt wie Berlin.
Ja, also es ist natürlich schwierig, das so pauschal zu beurteilen, was irgendwie von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es manchmal so eine sehr schöne Jetzt-erst-recht-Mentalität gibt. Also, dass man das Theater hochhält, dass man sich entgegen aller irgendwie Maßnahmen, die natürlich auch Parteien wie die AfD immer wieder in irgendwelche Stadträte einbringen, stellt und so. Ich habe jetzt in dieser Spielzeit mehrere so Spektakel gesehen. Also so, ich war in Senftenberg, ich war in Görlitz, wo so so riesige Theaterstücke stattfanden. Also in Görlitz hat man irgendwie so eine alte Industriehalle umgebaut in so ein 20er-Jahre-Palast, hat da irgendwie einen Pool reingebaut, wo am Ende der eine Täter so dramatisch stirbt und man kann irgendwie...
Das war der große Gatsby,
genau,
ne?
Genau, The Great Gatsby. Man konnte die ganze Zeit durch dieses Haus wandeln und es war irgendwie so ein bisschen dieses sehr nahbare Theater für die GörlitzerInnen, womit die Leute sonst natürlich, die sind natürlich nicht bei den Festwochen und gucken sich irgendwie Signa-Performances an, würde ich jetzt eher mal so vermuten, aber das haben sie total gefeiert. Die kamen da alle und waren verkleidet. Oder zum Beispiel in Senftenberg, was ja kulturpolitisch auch irgendwie ein spannender Fall dieses Jahr war, da zum Beispiel fand ein großes Spektakel statt. Also die Leute sind da hingeströmt, es lief sehr gut. Das waren für mich so Hoffnungspunkte, wo ich so dachte, es ist irgendwie toll, dass in diesen Regionen, die man auch schnell mal so abstempelt, dass da irgendwie solche großen Sachen stattfinden und man diesen Leuten da so ein Angebot macht und die Leute das auch wahrnehmen. Und natürlich gibt es da auch, also ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel so Publikumsgespräche total wichtig geworden sind. Also dass man auch so in Görlitz zum Beispiel sowas spielt wie das sagenhafte Leben des Samuel W. von Lukas Rietschel, der mit seinen Stücken immer polarisiert, aber dass man da jedes Mal irgendwie danach noch mit den Leuten spricht und guckt, wie geht's euch hier, was braucht ihr, und das Theater so hochhält als einen Ort, an dem man irgendwie diesen Diskurs führen kann, der so oft nicht geführt wird, wo man sich so oft bekriegt. Und ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, das ist nochmal ein ganz anderes Beispiel, in Magdeburg, da entsteht gerade ein Theaterstück, 3 Minuten heißt das, wo der Autor Kevin Rittberger sich in der Stückentwicklung mit dem Anschlag letztes Jahr am Magdeburger Weihnachtsmarkt beschäftigt. Und dieses Stück ist noch nicht fertig. Es ist noch in der Entstehung, es wird erst im nächsten Mai uraufgeführt. Aber schon jetzt hat sich bei einer Premiere, bei einer Opernpremiere im Theater Magdeburg so eine kleine Truppe an Leuten gebildet, die gegen dieses Stück protestiert haben. Und die haben auch, ich habe mit dem Schauspieldirektor gesprochen, die haben sich da vor diesem Theater aufgebaut und haben Leute richtig gefragt, wieso geht ihr in dieses Theater? Die bereichern sich hier an diesem Anschlag. Und es geht da um ein Stück, was noch gar nicht existiert. Und es liegt leider nahe. Und die Leute haben teilweise auch die Demonstrierenden Remigrationsplakate hochgehalten, dass sie aus einem bestimmten Milieu kommen. Und es liegt schon der Eindruck nahe, dass es den Leuten nicht um das Stück geht, was man ja durchaus diskutieren kann, ob es jetzt richtig ist. Vielleicht ist es auch zu früh. Es geht ihnen darum, diese Institutionen zu beschneiden und da über Subventionseinschnitte zu reden. Und da hat sich das Theater auch mit einem, wie ich fand, sehr deutlichen Statement dagegen gewehrt, dass die Kunstfreiheit weiterhin gewahrt bleiben muss. Und da habe ich irgendwie bei vielen Häusern im Osten echt die Hoffnung, dass das auch weiterhin so bleibt und sie nicht die AfD-Fahne hochhalten, sondern die der Kunstfreiheit.
Aber das klingt so ein bisschen, als sei in vielen dieser Orte diese totale Polarisierung eigentlich schon vollzogen. Also entweder bist du für das Theater oder gegen das Theater. Und das sind dann so Orte einer demokratischen Gegengesellschaft, die von außen aber immer wieder angegriffen werden. Oder ist das jetzt zu überspitzt formuliert?
Ich finde, das kann man schon so sagen. Also so, es ist natürlich, ist wie gesagt wirklich überall unterschiedlich. Aber in einer Stadt wie Bautzen zum Beispiel, wo auch die AfD sehr hohe Werte hat, habe ich das Gefühl, das Theater ist schon so ein Ort geworden, wo man irgendwie noch hingehen kann und irgendwie sich einfach frei seine Meinung äußern kann, wo auch durchaus Stücke auf dem Spielplan stehen, die sich so ein bisschen gegen das Gefühl in der Stadt irgendwie richten oder die einfach irgendwas zur Debatte stehen und dass man einfach nicht aufhört, miteinander zu reden. Und das ist auch nicht an allen Orten so. Es gibt auch Orte, wo man sich dann in diesen Theatern eher so auf Unterhaltung setzt, wo man sagt, wir wollen die Polarisierung nicht, wir können uns das nicht leisten, sonst werden wir erst recht dicht gemacht, wenn irgendwie die Fronten härter werden. Wir spielen jetzt eben die ganzen Klassiker und machen irgendwie eine sehr brave Maria Stuart oder eben einen Liederabend. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber was ich schon wahrnehme, ist, dass es da so einen Glauben noch an das Theater gibt, dass es ein Ort sein kann, der diesen Tendenzen irgendwie was entgegensetzt.
Das beispielhafte Leben des Samuel W. haben wir auch hier im Theaterpodcast besprochen. Wir waren in Görlitz-Zittau in diesem Jahr. Wir waren überhaupt relativ oft draußen, Elena. Und ich merke jetzt gerade so beim Zuhören, dass wir doch einiges abgedeckt haben. Also,
ich musste gerade an die Sandsteinspiele denken,
genau.
Bei Dresden.
Ja.
Nur nach Wien müsst ihr noch kommen.
Ja, nur nach Wien müsst ihr kommen. Wir fahren zu den Festwochen, Susanne.
Nächstes Mal. Auf jeden Fall haben wir also alles, was wir jetzt hier nicht abdecken konnten in diesem Rückblick auf das Theaterjahr 2025, das könnt ihr in den vorhergehenden Folgen euch nochmal anhören. Ich würde jetzt mal sagen, wir stellen vielleicht noch eine Abschlussfrage. Worauf freut ihr euch im kommenden Theaterjahr, Martin?
Es ist wahrscheinlich nicht das, worauf du mit der Frage abzielst, aber ich freue mich tatsächlich darauf, wenn ich dann nicht mehr in der Theatertreffen-Jury bin und einen weniger intellektuellen Blick auf die Theaterabende werfen muss, die ich sehe, sondern auch einfach mal genießen. Etwas toll finden kann.
Ja. Und worauf freust du dich?
Ja, ich bin ja noch 2 Jahre in der Theatertreffen-Jury. Ich freue mich vor allem, wenn das Theatertreffen-Programm dann rauskommt. Am 13. Januar präsentieren wir das. Und wenn wir dann das dann im Mai quasi auf die Stadt loslassen, also das ist ja natürlich auch einfach ein Festival, wo sehr viel drüber geredet wird. Und ich, also man guckt dann dieses ganze Jahr so Stücke. Ich bin jetzt auch wirklich viel in kleinere Städte gefahren und dann macht man den Leuten irgendwie ein Angebot und sagt, das sind so für uns die bemerkenswertesten Handschriften. Und da so zu gucken, wie die Stadt so reagiert, wie die Stücke in Berlin ankommen, weil sie da vielleicht ganz anders wirken als irgendwie in Basel, Hamburg oder eben in Meiningen.
Aufgepasst, Basel, Hamburg.
Da bin ich auf jeden Fall ganz aufgeregt, wir verraten hier nichts. Und ich freue mich tatsächlich auch ganz persönlich auf Marina Abramović, die auf die Ruhr-Triennale kommen wird nächstes Jahr. Das ist ganz frisch veröffentlicht. Ich habe mich gestern sehr gefreut.
Und ich freue mich sehr, Vincent, wenn du es schaffst, mal wieder durchzusetzen, dass Stücke aus dem Osten es zum Theatertreffen schaffen, weil das, die waren ja jedes Jahr, ist ja immer die große Frage, warum fehlt der Osten? Letztes Jahr war ja zumindest Magdeburg dabei, was dann auch Theater des Jahres wurde. Worauf freust du dich, Elena?
Ich glaube, ich freue mich jetzt erstmal auf die Tanztage. Das ist so das klassische Nachwuchsfestival, das in Berlin das Jahr eröffnet, an den Sophiensälen. Und ich finde, da sieht man immer so Handschriften, die einem dann so 5 oder 10 Jahre später auf den großen Bühnen begegnen. Und das ist irgendwie ganz cool.
Generell Festivals, Theater der Welt ist nächstes Jahr.
Stimmt,
uns schon einiges
in Chemnitz. Genau. Und ich freue mich auf Tanzende Idioten, das neue Stück von Thorsten Lensing, weil bis jetzt fand ich eigentlich immer alle Stücke von Thorsten Lensing toll. Die kommen am Mitte Januar, glaube ich, hier zu den Festspielen. Vielen, vielen Dank euch. Wir haben natürlich alles nur streifen können und nichts richtig doll vertiefen können, aber so ist es eben. Aber wir haben zumindest, glaube ich, nochmal so einen Eindruck, nochmal so ein paar Erinnerungslücken gefüllt, was so los war im Theater 2025. Schön, dass ihr da wart. Und wir sehen und hören uns sicherlich wieder und danken euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dafür, dass ihr uns das ganze Jahr treu geblieben seid. Empfehlt uns gern weiter und bleibt uns treu und kommt gut ins neue Jahr.
Ja, habt's gut. Schreibt uns auch gerne, freuen uns immer über Themenvorschläge.
An theaterpodcast@deutschlandradio.de. Danke, tschüss.
Tschüss,
kommt
bis 2026.
Tschüss.